Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, die Gebetswoche der Evangelischen Allianz im Januar traf meines Erachtens den Nerv unserer Zeit. Da ging es die ganze Woche über um die Freude. Freude ist so nötig. Und viele Menschen in unserer Zeit haben keine Freude mehr. Mittlerweile ist schon etwas besser geworden, als im Januar noch war. Aber es ist trotzdem, stelle ich fest, viele Menschen haben keine Freude. Darum habe ich mich entschieden, meine Predigten in diesem Jahr alle an den Themen der Allianz Gebetswoche zu orientieren und diese Themen aufzunehmen. Und so heute das Thema die Freude als Frucht des Heiligen Geistes. Mit meinen Pfadfindern in Butzbach hatte ich vor 2 Wochen Sonnenblumenkernen gesät. Dabei habe ich mit den Kindern besprochen, was so alles nötig ist, wenn das ein Kern keimt und dann wächst und auch Frucht bringt. Da ist zunächst der gute Boden notwendig. Dazu hatte ich Blumenerde mitgebracht, die wir dann in Blumentöpfe füllten. Als nächstes bekam jeder von den Pfadfindern 2 Sonnenblumenkerne, die er dann so 1 Zentimeter tief in die Erde drückte. Und das Wasser hatte ich auch nicht vergessen, so haben wir gleich die Erde befeuchtet. Und dann bekamen die Kinder einen Auftrag. Sie sollten dafür sorgen, dass die Kerne keimen und wachsen. Wir sprachen darüber, was dafür nötig ist. Die Töpfe müssen an einem warmen Platz sein, wo dann auch die Sonne hinkommt, die Sonne scheint. Wärme und Licht sind nämlich notwendig für das Wachstum. Und die Kinder bekamen den Auftrag, jeden 2. Tag zu gießen. Und beim nächsten Treffen, das ist jetzt am kommenden Donnerstag, 3 Wochen danach, da sollen die Kinder dann die Töpfe mitbringen und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. Ich bin ganz stolz, meine Sonnenblume ist schon so hoch. Ja, es heißt da geduldig warten und natürlich regelmäßig gießen. Im Galaterbrief beschreibt uns Paulus eine Frucht, die Gott durch seinen Geist in uns wachsen lassen will. Dort lesen wir, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen dies alles ist das Gesetz nicht. Paulus spricht von die Frucht. Er benutzt die Einzahl. Es sind also nicht verschiedene Früchte, wie wir durch die Aufzählung fälschlicherweise denken könnten, sondern es ist eine Frucht mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und diese Frucht, die entspricht dem Charakter Jesus Christus. Sein Wesen, die Liebe, ist durch den Heiligen Geist in unser Herz eingesät, in unser Herz gegeben, so schreibt es Paulus im Römerbrief Kapitel 5, Vers 5. Aber diese Liebe, die in uns eingesät ist, ist jetzt nicht gleich schon ein Baum oder eine Pflanze, sondern sie ist erstmal ein Samenkorn. Und dieses Samenkorn, das muss entsprechend gepflegt werden, damit es aufgehen kann, dass es wachsen kann. Und diese Liebe wächst durch den Heiligen Geist in uns Christen. Und die Freude, der Friede, die Freundlichkeit, die Güte und so weiter sind Entfaltungsarten dieser Liebe. Sie sind Bestandteil der Liebe. Sie sind Wesenszüge der göttlichen Liebe. Und an diesen Erscheinungsarten, an diesen Bestandteilen können wir Liebe prüfen, ob Liebe wirklich Liebe ist, wenn Menschen von Liebe sprechen. Denn Liebe ohne Treue ist keine Liebe. Das ist Egoismus. Liebe ohne Güte ist auch keine Liebe. Liebe ohne Sanftmütigkeit, ja, da fehlt es dann auch wirklich an der Liebe. Und wenn Liebe nicht von der Freude am Miteinander geprägt ist, ist es auch keine Liebe. Doch wie kann die Frucht des Geistes in uns wachsen, diese Liebe in uns Raum gewinnen, damit die Freude nach außen strahlen kann? Dazu will ich als erstes die natürlichen Wachstumsbedingungen für eine Pflanze in das geistliche Leben übertragen. Der Stefan hat da schon ein bisschen was davon bei der Begrüßung gemacht. Da wird sich ein bisschen was wiederholen. Als zweites will ich einen Text aus dem Epheserbrief anschauen, für die, die vor 38 Jahren da waren. Da hatten wir den Epheserbrief. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Und dann als drittes will ich anhand eines Psalmes das exemplarisch mit uns anschauen, wie wir von der Niedergeschlagenheit zur Freude kommen. Das erste, die geistlichen Wachstumsbedingungen. Da ist zunächst der Boden. Der Boden muss bearbeitet werden, aufgelockert werden und von Unkraut befreit werden. Wer einen Garten hat, der weiß das zu Genüge. Das ist eine der Hauptaufgaben, das Unkraut wegzumachen. Und so muss auch unser Herzensboden bearbeitet werden. Das Unkraut der Sünde und das Unkraut der Sorgen, das muss herausgerissen werden. Und wie geschieht das? Indem ich mein Fehlverhalten erkenne, indem ich erkenne, wo die Sorgen überhand nimmt und damit dann zu Jesus gehe und bei der Sünde um Vergebung bitte und die Sorge einfach bei ihm ablade. Ja, das sollen wir, unsere Sorgen sollen wir auf ihn werfen, aber auch dann auch bei ihm lassen und nicht mit an so ein Band anbinden, dass es wieder zurückzieht. Also eine der wichtigsten Sportübungen für uns Christen, Sorgen auf Jesus zu werfen und dann bei ihm lassen. Und so wird der Ackerboden bereitet. Und dann braucht es das Wasser. Das Wasser, das bewirkt ja, dass die Nährstoffe in die Pflanzen kommen. Die Nährstoffe sind normalerweise in dem Boden und der Boden ist Jesus Christus selbst. Im Epheserbrief und auch im Kolosserbrief sagt Paulus oder betet Paulus, dass wir eingewurzelt werden durch den Heiligen Geist in Christus. Also, und in Christus sind die ganzen Nährstoffe da. Und die kommen nun zu uns und wodurch? Wie diese Nährstoffe fließen dann durch das Wort Gottes zu uns. Dass wir das Wort Gottes auf unterschiedliche Art und Weise aufnehmen. Alleine lesen, mit anderen lesen und darüber austauschen, ob das im Hauskreis, in der Bibelstunde oder auch im persönlichen Gespräch mit jemandem ist. Dass wir Predigten hören und Andachten hören. Und so kommen diese geistlichen Nährstoffe aus dem Wort Gottes in unser Herz und in unseren Verstand. Und wie können wir Gottes Wort aufnehmen, dass es unser Denken und Sinnen bestimmt? Das ist ganz wichtig. Wie kannst du es aufnehmen, dass es dein Denken und dein Sinnen bestimmt? Auswendig lernen. Als ich an meiner ersten Dienststelle im Odenwald war, da war eine 92-jährige Frau, die hat jedes Jahr noch einen Psalm auswendig gelernt. Mit 92. War gut. Die ist dann gestürzt, wurde blind und dann hatte sie einen Schatz, den sie auswendig konnte. Oder darüber meditieren. Der Herr ist mein, der Herr ist mein Hirte. Wo wir also solche Sätze langsam für uns sprechen, Stück für Stück mehr, dass es sich richtig tief verinnerlicht. Oder mit anderen darüber sprechen, wie verstehst du das und wie kann ich das im Alltag anwenden? Weil wir so unterschiedlich sind, muss jeder da seinen Weg finden und schauen, was hilft mir, dass Gottes Wort in mein Herz und in meinen Verstand reinkommt, dass es mein Leben bestimmt. Und dann braucht es Licht und Wärme. Wir brauchen, dass wir die Liebe Gottes erfahren, dass uns die Liebe Gottes bewusst wird. Und das kann auch wieder, da sind wir auch ganz unterschiedlich geprägt. Der eine, der geht raus in die Natur, einen Spaziergang machen, schaut sich einen Regenbogen, Sonnen, Untergang oder Blumen an und freut sich dann Gottes Schöpfung. Ein anderer, der braucht Musik oder wird durch Musik sehr stark angesprochen. Wieder ein anderer braucht es, dass wir in der Gemeinschaft miteinander einander erinnern, was Gott uns Gutes getan hat und dass wir da in der Gemeinschaft Gottes Liebe erleben. Wieder anderen, die werden durch Kunst angesprochen, durch ein schönes Bild oder durch eine Skulptur. Und da ist ganz unterschiedlich, was spricht dich an, was bewirkt in dir, dass Gottes Liebe dein Herz berühren kann. Dass das ankommt bei dir, dass du von Gott geliebt bist. Das ist so wichtig. Wodurch erreicht dich Gott mit seiner Liebe, damit die Freude in dir aufblühen kann? Und dabei ist das Gebet ganz wichtig. Das Gebet ist sozusagen die Wurzel, wodurch dann die Liebe Gottes in Jesus Christus in uns hineinkommt. Und das Gebet in seinen vielfältigen Formen und Weisen zu praktizieren. Und damit komme ich zum zweiten Teil. Erfüllt werden mit dem Geist. Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 18 folgende: Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasset euch mit Gottes Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wir Menschen suchen oft schnelle Wege zum Ziel, auch schnelle Wege zur Freude. Da werden dann oft Rauschmittel eingesetzt, hier in unserem Text Wein. Wein erberauscht, man hat kurze Freude, aber der Kater folgt am nächsten Tag. Paulus möchte, dass wir eine beständige Freude bekommen. Um diese zu erlangen, dauert es etwas länger. Dafür hält sie auch länger und fügt uns keinen Schaden zu. Er ermutigt uns, dass wir uns mit Gottes Geist erfüllen lassen. Und erfüllen lassen ist etwas Passives. Du hattest das mit dem Baum so schön gesagt. Der steht einfach da. Der muss es an sich wirken lassen, was da so ist. Also, man muss es an sich wirken lassen. Und damit etwas an uns passieren kann, da brauchen wir den anderen, den Bruder und die Schwester. Sie sind nötig, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Und das Ziel der Gemeinschaft ist die gegenseitige Ermutigung. Paulus sagt, er will Gehilfe zur Freude sein. Und die Folge der Geisterfüllung ist Trost und Ermutigung. Welche Mittel nennt nun Paulus hier im Text, die dazu beitragen, dass wir mit dem Geist erfüllt werden? Zunächst sagt er, ermuntert euch mit Psalmen. Psalmen einander zusprechen. Psalmen sind ja Lieder, sind auch Gebete. Und wenn ihr mal den ersten Petrusbrief lest, werdet ihr feststellen, die meisten alttestamentlichen Zitate, die Petrus verwendet, sind aus den Psalmen. Und er spricht diese Psalmworte mitten in das Leben der damals verfolgten Christen, die sehr stark gelitten haben, und hat sie von den Psalmen her ermutigt. Wie das geschehen kann, werde ich dann im dritten Teil nochmal uns näher bringen. Das zweite, was er sagt, ermutigt euch mit Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und ich finde das so gut, dass wir so mehrere Loblieder gesungen haben. Und in diesen Lobliedern, da wird uns vor Augen gemalt, wer Gott ist, wie er uns begegnen will, wie sehr er uns liebt, was wichtig ist für unser Leben. Und Lieder kann man viel besser verinnerlichen und viel besser die Dinge behalten, als wenn das Verse so aus der Bibel sind. Wenn ich einen Bibelvers auswendig lerne, muss ich viel Zeit anwenden, um das auswendig zu lernen. Um ein Lied auswendig zu lernen, ich singe es dreimal und dann kann ich es auswendig meistens. Und dann ist das im Herzen drin, dann beschäftigt das. Deshalb sind die Loblieder so wichtig und so gut, dass ihr das macht, dass diese Loblieder gesungen werden. ob das Neue oder Alte sind, wichtig ist, dass das in unser, das Gottes Wort, Gottes Lieb in unser Herz hineingesungen werden. Nämlich der Reim und die Musik untermalt das und bewirkt, dass es besser in unser Leben hineinkommt. Und das wird das so tiefer. Luther hat es mal so gesagt, wer singt, betet doppelt. Und auch Luther hat es dann so angewendet, wenn er eine Predigt gehalten hatte, dann hat er zur Predigt immer ein Lied gedichtet und hat dazu die Melodie genommen, die im Gasthaus gesungen wurde. Weil die Melodie war den Leuten bekannt, jetzt musste nur noch der Text dann passen und dann wurde das ins Herz gesungen. Zum Beispiel hat er dann mal eine Weihnachtsbotschaft gehalten, dann hat er das Lied gedichtet, vom Himmel hoch, da komme ich her, 18 Strophen lang. Die Leute haben diese 18 Strophen da gelernt und haben das, die Weihnachtsbotschaft ist dann mit ihnen gegangen. Also geistliche Lieder, Loblieder, so wichtig, dass Gottes Geist in uns wirkt, dass Gottes Wesen, Gottes Liebe, Gott, die Gedanken darüber in uns ganz stark verwurzelt werden, damit wir wissen, wie sehr wir von Gott geliebt und wertgeschätzt sind. So werden wir mit Gottes Geist erfüllt. Und das nächste Mittel, das Paulus nennt, ist der Dank. Der Dank, den wir vor Gott aussprechen. Er sagt, sag Dank alle Zeit für alles. Ne? Habe ich nur ein dankbares Gefühl oder spreche ich den Dank aus und spreche ihn auch laut aus, auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen, weil dann werden die anderen Christen auch ermutigt. Wenn ich dankbar bin, ist schon mal ganz gut, aber wenn ich es ausspreche, dann hilft es nicht nur mir, sondern es hilft auch anderen. Ich war ja vor 5 Jahren bei dem Seniorennachmittag da und das sollte ja eigentlich eine Sponsorenwanderung geben. Ich bin ja von Butzbach hierher gelaufen. Ja. Und dann war ich dann da hinten, saß mal zusammen und dann auf den Tischen hatte ich verschiedene Sachen gelegt, wo jeder dann zum bestimmten Thema, zum bestimmten Stichwort sagen konnte, erzähl mal was dazu. Und dann habe ich dazu erzählt, was Gott in meinem Leben oder durch mich getan hat in dieser Welt. Und das habe ich dann als Dankwanderung gemacht, nicht nur hierher, auch woanders, weil ja die Entschuldung von unserem Jugendkreis war ja schon längst durch Gottes Gnade und durch Gottes Hilfe passiert. Und dann brauchte ich nicht mehr Sponsorenwanderung machen, sondern habe eine Dankwanderung gemacht. Und es ist so wichtig, dass wir es ausdrücken, dass wir sagen, was hat Gott Gutes in deinem Leben getan zur Ermutigung für den Bruder, für die Schwester. Und wo wir miteinander danken, da bekommen wir dann wieder Hoffnung in hoffnungslosen Situationen. Da bekommen wir Zuversicht, wo wir noch keinen Ausweg sehen. Aber wir sehen auf Gott und blicken auf ihn, der eine Lösung bereithält. Und dann nennt Paulus noch ein weiteres Mittel in den Lutherbibeln. In den meisten Bibeln ist er schon in den nächsten Abschnitt gerutscht und wird oft gar nicht in dem Zusammenhang mitgelesen. Da heißt es nämlich, dass wir einander brauchen, er ermutigt uns, dass wir uns einander unterordnen. Warum sollen wir uns als Christen einander unterordnen? Schlicht und einfach, weil Gott durch jeden von euch einen Segen bereit hat für die anderen. Und wenn ich hochmütig bin und mich nicht unterordne, dann kommt der Segen der Geschwister bei mir nicht an. Dann bleibt mein Herz leer, dann werde ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Tue ich mich unterordnen, dann bin ich bereit, das, was der andere sagt, was der andere an Beitrag gibt, was der andere an Dank oder Lob oder sonst was beiträgt, aufzunehmen und dadurch wird mein Herz mit dem Geist Gottes erfüllt. Und dann kann Gottes Frucht in mir wachsen. Im Epheserbrief, in dem Kapitel 4, also ein Kapitel vorher, da sagt es Paulus so, dass Gott in jedem und durch jeden wirkt. Und das ist diese Voraussetzung. Gott will durch jeden von euch wirken zum Segen für den anderen. Aber wichtig ist, dass wir Gott loben, dass wir Gott danken, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir füreinander da sind, dass wir Gehilfen zur Freude werden. Und dann will ich so als letztes noch diesen vom Psalm 73 her schauen, wie kann es von der Niedergeschlagenheit zur Freude werden? Wenn er sagt, ja, lasst euch mit Psalmen ermutigen, ja, wie kann das geschehen? Ich habe den Psalm 73 dazu mal rausgesucht. Man könnte auch den Wochenpsalm nehmen, habe ich heute Morgen gemerkt, dass der auch wunderbar passen würde dazu. Oder den Psalm 16, da haben wir den zweiten Teil gehört. Wenn man den ersten Teil noch dazu liest, dann sieht man, dass David in einer bedrängenden Situation war, bevor diese freudigen Dinge dann so kommen. Und so auch bei Asaf, er hat diesen Psalm 73 uns hinterlassen. Und der erste Vers vom Psalm 73, sozusagen die Überschrift, wo er schon das Ergebnis seines Weges beschreibt, nämlich das Ergebnis heißt: Gott ist dennoch Israel Trost für alle, die reines Herzens sind. Aber jetzt, wie kommt es zu diesem Ergebnis? Zunächst beschreibt Asaf seine Ausgangssituation. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da sah ich, dass es den Frevlern so gut ging. Denn es gibt keine Qual für sie, gesund und feist ist ihr Leib. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie höhnen und reden böse. Was sie reden, soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu. Sie sprechen. Wie sollte Gott es wissen? Siehe, das sind die Frevler. Sie sind glücklich und werden immer reicher. Asaf versteht seinen Gott nicht mehr. Wieso lässt es Gott zu, dass er als der an Gott glaubt, der sein Herz reinhält, ihm schlecht geht und den Gottlosen geht es so gut? Er fragt sich, was bringt überhaupt mein Glaube noch? Das Wichtige und Entscheidende dabei ist, er geht damit zu Gott. Er spricht es vor Gott aus. Er klagt Gott seine Situation. Und wie geht es dann weiter? Er betet weiter. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. So sandte ich nach, ob ich es begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Hier ist die Wende im Gebet. Hier ist die Wende von der Niedergeschlagenheit zur Freude. Sie beginnt damit mit der Hinwendung zu Gott im Gebet. Es hier formuliert, bis ich ging in das Haus Gottes. Und dort wird sein Blick geweidet. Dort sieht er nun mehr als nur die Probleme, dass ihm so schlecht geht und dass es dem Gottlosen so gut geht. Sein Blick wird geweidet vom Augenblick in die Weide, in die Zukunft. Er betet dann weiter: Du stellst sie auf schlüpfrigen Grund. Du stürzt sie zu Boden. Sie werden plötzlich zunichte. Sie gehen unter und nehmen ein Ende in Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Asaf erkennt, dass unser Leben umfassend gesehen werden muss. Dass man nicht nur den Augenblick anschaut, sondern dass man auch auf das Ende schaut. Was kommt am Ende dabei raus? Werde ich das Ziel erreichen? Das ist die entscheidende Frage. Und was ist wichtig, dass ich das Ziel erreiche? Und das erkennt er, was wichtig ist. Und da fasst er einen Entschluss. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du, Gott, doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Asaf will bei Gott bleiben. Unabhängig davon, wie es ihm hier auf Erden geht. Ob es ihm gut geht, will er dankbar sein. Wenn es ihm schlecht geht, will er Gott bitten, dass er ihm die Kraft gibt, dass er ihm hilft. Er will das Ziel erreichen, in der ewigen Herrlichkeit bei Gott anzukommen. Ihm ist Gott und die Gemeinschaft mit Gott das Wichtigste geworden. Auch im Psalm 16, den wir vorhin gehört haben. David wurde auch Gott das Allerwichtigste. Und das ist eine Freude, die uns niemand rauben kann. Wenn das wirklich unser tiefstes Innere ist, dass Gott uns das Wichtigste geworden ist. Das kann dir niemand rauben, selbst der Tod nicht. Das bleibt in Ewigkeit. Und darum kann er zum Schluss es so beschreiben, denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Asaf findet zur Freude zurück, indem er Gott seine Situation klagt, indem er auf Gott schaut, ausgerichtet auf Gott ist, von ihm Antworten erwartet auf seine Fragen und diese Antworten auch erhält und dann einen Entschluss fasst, bei dir, Gott, will ich bleiben. Gott, wie die Frucht der Freude in uns, in mir und dir wachsen lassen. Und damit sie wächst, ist es wichtig, dass wir Gottes Wort aufnehmen als Nahrung. Und dass wir in der Gemeinschaft mit den Christen leben und uns gegenseitig ermutigen, den Weg mit Gott zu gehen, auf Gott zu vertrauen. Und auch so auf unterschiedliche Art und Weise die Liebe Gottes erfahren und dass so dann die Frucht in uns wachsen kann. Und ganz wichtig, Frucht braucht Zeit, man muss geduldig sein, manche wollen das selbst dran ziehen. Und dann geht es ihnen wie der Reisbauer, der das beschleunigen wollte, dass der Reis schneller wächst und ist rausgegangen, hat an den Pflanzen gezogen. Am nächsten Tag lagen sie alle flach da. Die Freude, die Frucht des Geistes, die Liebe und der Bestandteil davon, die Freude, wächst in uns, wenn wir uns durch Gottes beschenken lassen, durch sein Wort, durch die Gemeinschaft, indem wir uns seine Liebe uns bewusst machen. Soweit. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du durch Jesus Christus alle Schuld und Sünde vergeben hast und uns deinen Geist in unser Herz geschenkt hast. Und dein Geist ist in unserem Herz erstmal als Samenkorn. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, ja, diesem Samenkorn Raum zu geben, dass wir weise handeln in unserem Leben, dass es die nötigen Nährstoffe bekommt, dass es wachsen kann. Dass wir auch Geduld haben, bis du uns so veränderst, wie du es gerne haben möchtest. Dass wir nicht selbst daran rumzerren und rumziehen. Ja, lass uns Gehilfen zur Freude einander sein, indem wir einander ermutigen durch dein Wort, durch Dankbarkeit, wo du in unserem Leben gewirkt hast, wo wir aufeinander hören und füreinander da sind. Herr, segne du hier meine Geschwister in Bad Nauheim und tu ihnen wohl. Amen.